Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Hallo und herzlich willkommen hier im 60. Game Talk. An meiner Seite hier einmal mehr der Sebastian oder auch bekannt als Dodo. Hi.
Hallo und danke für die Einladung.
Ja, jetzt nach dem letzten großen Japan-Podcast, den ihr unbedingt anhören solltet, kommen wir jetzt zurück zu einem etwas klassischeren Game Talk heute. Wir blicken zurück auf ein Spiel, das uns beiden wahrscheinlich sehr gefallen hat.
Ja, mir auf jeden Fall. Dazu aber später mehr.
Wir werden sprechen über Fahrenheit bzw. Indigo Prophecy. Bevor ich es vergesse, gleich noch die Shownotes, gametalk.fm/Fahrenheit oder sonst guck gleich bei dir in die App, in die Beschreibung. Da hast du dann nämlich auch schon Links zu weiteren Informationen etc. Ich würde meinen, dann fangen wir doch gleich an. Erschienen ist das Spiel, oh, das ist auch schon eine Weile her, im September 2005, seinerzeit für die PlayStation 2 und für die Xbox und ziemlich bald darauf dann im Oktober noch für den Windows PC. Dazu sei gleich gesagt, ich meine, die PC-Version sei dann uncut gewesen und die Konsolenversion zumindest in gewissen Regionen geschnitten. Irgendwie so hatte ich das im Kopf.
Das ist damals allerdings an mir vorbeigegangen. Ähnlich wie auch, dass das Spiel in den USA bekannt ist als Indigo Prophecy. Die Entwickler sind ein Studio aus Frankreich, die Quantic Dream. Da werden wir nachher noch ein bisschen zu erzählen. Und die wollten das Spiel wohl überall Indigo Prophecy nennen, hatten das aber vorher auf den Messen schon als Fahrenheit vorgestellt. Und dann ging das in Europa nicht mehr, weil Games Convention, wie sie damals noch hieß, da war schon Indigo Prophecy. Der Zug war schon abgefahren, man konnte es dann nur noch weiter in Fahrenheit nennen, weil es eben schon ein gewisses Aufsehen in der Presse erregt hat, weil es eben ein sehr, sehr eigenes Gameplay hatte, wie wir gleich auch noch erzählen werden.
Ich habe die PS2-Version seinerzeit begonnen, habe es dann viel später mal gespielt, habe dann aber die Xbox-Version gespielt. Die soll wohl auch zumindest für die damalige Zeit am besten ausgesehen haben. Xbox-Spiele haben ja hübscher ausgesehen als PS2-Spiele, weil die Xbox ein bisschen mehr Power hatte. Wer jetzt das Spiel aber heute noch spielen will, wie immer, geben wir bei solchen Rückblick-Episoden natürlich noch Tipps, wo man die finden kann. Heute würde ich an erster Stelle die Steam-Version empfehlen. Die ist logischerweise weit verbreitet. Plus, die soll irgendwie remastered sein. Ich habe mir das mal angeguckt. Erwartet da nicht zu viel. Die ist so ein bisschen schärfer, aber damit hat sie es dann auch bald mal.
Remastered heißt dann nur hochgerechnet am Ende oder haben sie da wirklich noch irgendwie groß dran rumgepatcht?
Nee, ist einfach wirklich nur hochgerechnet. Sonst wäre es ja ein Remake, wie wir im letzten Game Talk gelernt haben. Gametalk.fm/remakes, wer mehr zu der Thematik wissen will. Diese Remastered-Version ist dann auch auf iOS erschienen. Ich konnte die aber hierzulande im Store nicht finden. Ich weiß nicht, ob es die im deutschen Store gibt oder ob es die vielleicht nur in den USA gibt, wie auch immer. Dann gibt es noch eine PS4-Version, wobei das ist eigentlich nur so eine Classic-PS2-Version in etwas hochskaliert. Wenn ihr das Original spielen wollt auf dem PC, dann geht auf gog.com, da gibt es das Original für relativ kleines Geld. Und was man auch machen kann, man kann selbstverständlich die Xbox-Version auf seiner 360 spielen, als Download oder als Disc.
Auch die Uncut-Version sogar dann, ja.
Meines Wissens, ja. Und was jetzt diesen Herbst kommt und hoffentlich dann auch für Fahrenheit bzw. Indigo Prophecy, ist die Xbox 1 Rückwärtskompatibilität auf der Xbox One. Das heißt, vielleicht habt ihr auch eine Chance, die Xbox 1 Version dann auf eurer Xbox One noch zu spielen. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, die einfachste Variante wäre einfach Steam. Welche Version hast du eigentlich gespielt seinerzeit?
Ich hatte die PS2-Version, die hatte ich mir damals zu Weihnachten gewünscht, weil, wie gesagt, das Spiel war eine Weile, bevor es rauskam, schon in den Medien ganz gut vertreten. Und ich hatte das in ein oder zwei Spielezeitschriften gesehen und dachte, oh cool, das muss ich auf jeden Fall haben. Und da ich ja nicht so viel Geld hatte dann 2005, gab es dann zu Weihnachten geschenkt. Ja, dann kurz was zum Entwicklerstudio Quantic Dream. Die machen ja immer mal wieder einen großen Trubel um sich auf. Zum Beispiel im Moment mit dem berühmten Beispiel Detroit Become Human, was im Moment in ihrer Pipeline steht, was wohl angeblich jetzt im März 2018 endlich kommen soll. Da gab es ja, wie für das Studio ganz bekannt, erstmal so eine Tech-Demo der neuen Engine, die Kara-Demo. Da ging es um so einen Roboter, der irgendwie getestet wird und dann wieder auseinandergebaut wird. Und dann wohl verschickt wird, so als, ja, im Prinzip als Heimsklave für Hausarbeit und sonst was. Und da soll das Spiel wohl dann größtenteils drum gehen. In den Gameplay-Demos hat man es jetzt schon ein bisschen anders gesehen. Aber auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr storylastiges Spiel. Und da sind wir dann, wenn wir uns den Katalog rückwirkend nochmal angucken, eben auch schon genau auf der richtigen Fährte. Und da hat auch schon Fahrenheit damals als zweites Spiel aus diesem Studio so den Grundstein gelegt. Danach folgten nämlich Klassiker wie Heavy Rain und Beyond Two Souls.
Heavy Rain, das war 2010 für die PS3. Beyond Two Souls war dann im Oktober 2013 für die PS3. Diese beiden Spiele kamen aber später nochmal für die PS4. Also wir sehen, seit Heavy Rain bewegen sich Quantic Dream eigentlich nur noch auf der PlayStation.
Genau, vorher, das allererste Spiel gibt es, glaube ich, noch nicht im Remaster. Das war auf dem Dreamcast, das Omicron The Nomad Soul.
Das kenne ich gar nicht.
Das habe ich aber auch nicht gespielt.
1999 sagt mir überhaupt nichts. Ich glaube, das muss ich dann mal auf YouTube nachschauen. Einfach so aus Interesse. Naja.
Ja, auf jeden Fall ein interessantes Studio, dessen Director David Cage man auch schon mal gehört haben könnte.
Auch ganz interessant, dass er sich ja Director nennt, auch für die Spiele, weil da merkt man dann gleich wieder, worum geht's. Die Spiele sind halt wohl schon, ja, ich nenne es jetzt mal, stark angelegt an Filme. Aber zum Gameplay kommen wir dann gleich. Die machen ja immer ganz gut Werbung, jetzt auch wieder für Detroit Become Human. Über 2000 Seiten Skript soll das Spiel haben. Lustigerweise, das haben sie eigentlich schon bei jedem Spiel vorher auch schon gesagt. Das heißt, 2000 Seiten Skript ist dann möglicherweise gar nicht mal so viel. Jetzt aber zum Setting und zur Story. Und hier sei vorangeschickt, wir wollen das zweiteilen. Wir machen jetzt ein Kapitel spoilerfrei, wo wir einfach die Story so kurz anschneiden, noch nicht zu viel verraten. Falls irgendwer das Spiel noch nicht gespielt hat da draußen. Nachher werden wir dann noch ein Kapitel anhängen mit Spoiler. Da werden wir dann logischerweise mehr verraten und auch noch kurz auf die Enden des Spiels eingehen.
Ja, um die Geschichte kurz einzuleiten. Also wir haben eben schon gesagt, dass das Spiel ist relativ cineastisch in seiner ganzen Weise, wie es daherkommt. Und David Cage sieht sich ja selber dann auch eben als Director und nicht irgendwie als Spieleschöpfer oder wie auch immer er sich sonst nennen könnte, sondern eben wie im Filmgenre bekannt als Director. Und das Spiel beginnt auch passenderweise mit einem Tutorial, wo man so ein, ja, im Prinzip so ein Stunt-Dummy spielt.
Ja, und er tritt ja schon selber auf.
Stimmt.
Er kommt in die Kamera und sagt ja, hallo, ich bin David Cage und bevor du jetzt das Spiel anfängst, hier das Tutorial.
Hat ein großes Ego, der Mensch.
Ja, genau. Das Tutorial ist irgendwie ganz witzig, aber was ich dich da fragen wollte, da läuft man ja in einer Art Filmstudio rum mit diesem Dummy.
Genau.
Und da kam mir dann gleich die Idee, spielen wir eigentlich nur einen Schauspieler in einem fiktionalen Film?
Ein bisschen habe ich auch so das Gefühl, aber das wird später nie wieder aufgegriffen. Ich glaube, das ist eher so, naja, also da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, wenn wir so das erste Level ein bisschen beschreiben. Aber viele, viele Anleihen gibt es eben daran, wie man normalerweise im Film arbeitet und zum Beispiel einen Thriller strukturieren würde. Und da passt natürlich so einen, Film-Hintergrund super dazu.
Ja, ich habe mir das dann halt auch überlegt, weil nachher wird die Wand nicht mehr so durchbrochen. Klar, es gibt Anspielungen auf Spiele und da merkt dann der Spieler, ah ja, ich spiele ja eigentlich ein Spiel. Aber nicht so direkt wie da im Tutorial, wo dir ja wirklich gesagt wird, hey, du bist der Spieler und das hier ist der Charakter, den du jetzt steuerst.
Ja, könnte man jetzt Parallelen ziehen zu Metal Gear Solid, wo sich der Creator der Serie ja auch immer als Director in die Credits schreibt. Aber das geht ein bisschen zu weit. Was man auf jeden Fall daran noch merkt, ist diese ganze Thematik Motion Capturing oder kurz MoCap. Das war damals gerade sehr, sehr Avantgarde. Und ich glaube, da war Erfahrenheit so eins der ersten Spiele, die das wirklich sehr, sehr stark benutzt haben. Und um das nicht nur in der Werbekampagne, sondern auch im Spiel nochmal zu zeigen, spielt man halt diesen Dummy am Anfang. Und das soll wahrscheinlich auch nochmal darauf hinweisen, ja, hier, wir haben uns die Mühe gemacht, wir haben den Bewegungsapparat an echten Menschen aufgenommen. Das findet sich eben nicht nur dann in dieser Story irgendwie kurzzeitig noch wieder, sondern vor allem eben auch im Gameplay, wo man ganz viele Bewegungen mit den Sticks nachziehen muss und eben nicht nur X drückt, um irgendwas aufzunehmen, sondern dann wirklich die Hand des Charakters irgendwie mit dem Stick dahin steuern muss oder sowas.
Ja, ja, Gameplay werden wir sicher nachher auch nochmal kurz besprechen. Jetzt aber zur Story oder zumindest mal zum Anfang der Story, weil wir sind ja jetzt hier noch im spoilerfreien Teil.
Genau, nach dem Tutorial geht's dann eben wirklich mit der Geschichte los.
Wir spielen im Januar 2009. Die Geschichte findet in New York City statt. Wir erinnern uns, das Spiel kam 2005 raus. Das heißt, 2009 war damals so ganz leicht in der Zukunft. Am einen oder anderen Ort merkt man das vielleicht kurz, wenn es irgendwie Computer zu sehen gibt. Man dann halt schon sieht, wie die Leute dann dachten, wie so ein Computer so in 4 Jahren dann mal aussehen könnte.
Ja, weit gefehlt.
Ja, wie auch immer, wir spielen den Protagonisten Lucas Kane, zumindest gleich zu Beginn. Ganz am Anfang erleben wir eine bizarre Mordszene auf der Toilette eines Cafés oder Diners oder wie man das da nennt. Halt so das typische amerikanische Café mit halt noch so dem Tresen und die Dame läuft da mit der Kaffeekanne rum, so das.
An der Ecke vom Block, genau. Nachdem wir dann in diesem Café Zeuge des Mordes werden, wird uns als Spieler erstmal klar, okay, was da gerade passiert ist, da hat unser Charakter, den wir jetzt spielen sollen, jemanden umgebracht. Das ist ja schon mal ziemlich komisch. Und weil da natürlich dann auch nicht so wirklich erstmal die Immersion aufkommt, ich meine, wir haben hier gerade jemanden umgebracht, da kann sich jetzt der meiste Spieler nicht reinversetzen. Das mag vielleicht auch daran liegen dann, dass man da das Tutorial nochmal eingebunden hat. Jedenfalls sind wir natürlich dann erstmal damit beschäftigt, unseren Mord zu verdecken. Also wir können uns nicht erklären, warum wir das gerade gemacht haben. Es muss irgend so einen kultistischen Hintergrund haben, aber wir haben eben trotzdem gerade jemanden umgebracht und wollen eben nicht ins Gefängnis.
Also es ist wirklich so, nicht nur wir als Spieler wissen nicht, wieso wir das gemacht haben. Auch unser Protagonist, unser Charakter, der weiß auch nicht, warum er das gerade gemacht hat. Also der war quasi wie in Trance und ist dann aufgewacht und hat gemerkt so, ja, da habe ich wahrscheinlich einen umgebracht.
Tja, und was machen wir dann als guter Spieler? Wir schützen natürlich unseren Charakter, ziehen die Leiche in so eine Klokabine, lassen die Mordwaffe verschwinden, suchen uns einen Mob, räumen da irgendwie auf und versuchen eben uns irgendwie aus dem Staub zu machen. Und verschwinden dann kurzerhand aus dem Diner auf die Straße raus in den sogenannten Jahrtausendwinter. Das ist so ein bisschen die Quantic Dream Spieler haben immer so ein bisschen übernatürlichen Hintergrund, auch Heavy Rain, da geht's ja um den Jahrtausendregen und jetzt geht's halt um den Jahrtausendwinter und alles ist ganz verschneit und die Straße friert zu und die Medien berichten darüber. Und wir hauen eben ab in diesen Winter und versuchen erstmal Land zu gewinnen und vom Tatort wegzukommen. Und das ist ganz witzig, weil ich habe ja schon erzählt, ich habe es mir zu Weihnachten gewünscht. Und im Spiel schneit es wie Sau und draußen bei mir vorm Fenster hat sich auch der Schnee getürmt. Das war dann natürlich das perfekte Setting, um Fahrenheit zu spielen.
Hast du da nicht Angst gehabt?
Nee, also diese ganze Kultistengeschichte ist dann doch ein bisschen fern. Also ich hatte jetzt nicht Angst, dass ich aufs Klo gehe und jemanden umbringe und dann aufwache und nicht mehr weiß, was passiert ist.
Ja, worum geht's denn im Spiel? Zu viel wollen wir hier, wie gesagt, noch nicht verraten, aber natürlich wollen wir zum einen mal unsere Unschuld beweisen, beziehungsweise herausfinden, was wir denn da eigentlich getan haben oder warum, was hat uns da besessen, warum haben wir da jemanden umgebracht? Und wie es mit dem Kultistischen schon angesprochen wurde, es passiert da noch so ein bisschen mehr, man entdeckt dann noch das eine oder das andere, worauf man vielleicht am Anfang noch nicht gerade unbedingt kommen würde. Aber das sparen wir uns dann auf für das nächste Kapitel, wo wir dann spoilern dürfen.
Um auf das Cineastische nochmal zurückzukommen. Interessant wird es dann eben, dass wir genau dieselbe Szene, aus der wir gerade geflohen sind, quasi mit einem Schulteranrempler übergeben an den nächsten Charakter, den wir eben auch spielen. Und da sind wir dann wirklich eben nicht mehr in der Rolle des Lucas, sondern in der Rolle von einem Ermittlerduo, die losgeschickt werden, weil natürlich jemand die Polizei gerufen hat nach diesem Mord. Unsere Charaktere geben sich sozusagen buchstäblich die Klinke in die Hand, während einer aus dem Diner flüchtet, geht der nächste rein und muss den Mord, den wir gerade versucht haben zu verdecken, aufklären. Und so haben wir als Spieler natürlich das Wissen, okay, die Mordwaffe habe ich hier in den Papierspender irgendwie reingedrückt, damit die verschwindet. Und haben jetzt schon die erste Auswahlmöglichkeit. Spiele ich den Polizisten super gut? Finde ich die Mordwaffe oder finde ich sie eben nicht und gebe dem Lucas eine Chance zu entkommen? Und das ist eben wirklich dann sehr, sehr revolutionär gewesen zu der Zeit und auch der Grund, warum ich das Spiel schon 2005 unbedingt haben wollte.
Ich glaube, da müssen wir dann im Gameplay-Teil auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Jetzt würde ich aber vorschlagen, bleiben wir noch bei der Story, gehen jetzt aber ins Spoiler-Kapitel. Also hier nochmal die Warnung, Spoiler, in diesem Kapitel werden wir die Enden verraten und noch ein bisschen was von zwischendrin. Guck mal in deine Podcast-App, dieser Podcast unterstützt Kapitel, du solltest also einfach eins weiterdrücken können und dann kannst du dann, wenn du das Spiel nachgeholt hast, mal wieder zurückkommen und dir das hier noch anhören. Also, jetzt sind wir in der Perspektive, wir kennen schon das ganze Spiel, wir können jetzt alles erzählen. Dieser komische Mord war ein Ritual, deshalb haben wir auch uns so komische Zeichen auf die Handgelenke, Armunterseiten geritzt. Warum das? Ich musste das nochmal nachlesen, ich weiß nicht, ob das alles so super gut rüberkommt. Jedenfalls ist das so, das Ritual, also der Mord und die Ritzereien wurden gemacht, um das sogenannte Indigo Child zu finden. Was bitteschön ist ein Indigo Child?
Ja, das ist eine ziemlich gute Frage, weil das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht mehr. Also das scheint so belanglos im Gesamtverlauf der Geschichte gewesen zu sein, dass ich zum Beispiel nur noch wusste, dass dieser Kult, dieser mysteriöse, wohl eine Wieder-Neuauflage des Maya-Kultes von 1400 oder wann auch immer die regiert haben, sein muss.
Das Indigo-Child wird dann gegen Ende schon noch wichtig, das kennt man dann schon, wobei man tendiert schon dazu, das zu vergessen, wenn man das Spiel einige Jahre nicht mehr gespielt hat.
Mhm.
Ja, auf jeden Fall, das Indigo-Child ist halt, wie es der Name sagt, irgendein Kind. Jetzt in diesem Fall ist es die Jade, ein Mädchen, und der Witz an diesem Indigo-Child ist halt einfach, es weiß scheinbar ein Geheimnis, welches große Macht verleiht, und zwar demjenigen, der es kennt. Wow.
Klingt ein bisschen albern, vielleicht habe ich es deswegen einfach vergessen, weil ich den Rest der Story eigentlich ganz cool in Erinnerung habe.
Irgendwie frustrierend ist, dass man das Geheimnis selber als Spieler nie erfährt. Es gibt meines Wissens ein Ende, in dem wir als Protagonist das Geheimnis erfahren, aber wir hören es als Spieler nicht.
Da sprichst du aber jetzt einen wichtigen Teil an, denn wie jedes seiner Zeit vorauseilende Spiel von 2005, was ein großen Augenmerk auf Storytelling legt, wie es ja Fahrenheit nun mal tut, hat auch dieses Spiel mehrere Enden, drei an der Zahl.
Also, wie gesagt, wir müssen dann im Spielverlauf das Kind finden und natürlich nach wie vor irgendwie unsere Unschuld möglichst beweisen wollen oder halt einfach nicht von der Polizei geschnappt werden, plus, wie schon angetönt, diese ganzen Kulte kommen noch auf. Also wir bekommen es mit dem einen Kult zu tun, diesem Maya-Clan. Dann gibt es noch The Purple Clan. Das sind diese AI-Computer-Irgendwas-Wesen. So, das sind eigentlich so die zwei bösen Gruppierungen.
Genau, und mit denen legen wir uns immer mal wieder zwischendurch an. So richtig die Hintergründe erfahren wir, soweit ich es in Erinnerung habe, nur bei dem Maya-Clan. Und der Purple-Clan, da geht es dann irgendwie so ein bisschen in die Richtung Matrix. Also irgendwie können wir dann plötzlich Computerviren sehen und die jagen uns auch. Und da wird es dann doch sehr mystisch.
Naja, das ist echt weird. Jetzt vielleicht noch schnell zu den Enden. Wie gesagt, es gibt drei Enden. Gutes, ein neutrales und ein böses. Im Guten lernen wir das Geheimnis des Indigo Child. Also wir selber lernen es nicht. Der Winter geht wieder weg. Wir kommen mit Carla, der Polizistin, die wir vorhin mal kurz angesprochen haben, zusammen. Das war es dann eigentlich. Wobei, so richtig gut ist das Ende ja auch nicht, wenn man es ein bisschen weiterdenkt. Er ist ja immer noch eigentlich ein gesuchter Mörder und irgendwie noch halb tot. Er wird ja so halb zum Zombie zu Ende des Spielverlaufs und so, aber na, ist egal.
Ja, aber ist doch ein super Ende. Er ist doch mit der einzigen Person, die das Rätsel gelöst hat, mit der Polizistin, ist er ja zusammengekommen. Die boxt ihn da schon raus. Ja, irgendwie. Da wird der Mord halt einfach unter den Teppich gekehrt, ist ja egal jetzt.
Ja, ja, er ist ja nicht schwarz.
Oh Gott, ja.
Dann gibt's noch das neutrale Ende. Da kommt das Oracle, also eben dieser komische Maya-Clan, hinter das Geheimnis des Indigo Childs. Komischerweise passiert dann erstmal gar nichts. Wir wachen einfach irgendwo wieder auf. Der Sturm oder beziehungsweise der Winter geht irgendwie wieder weg, mehr oder weniger. Ja, und das war's dann. Es ist einfach wie irgendwie gar nichts passiert, aber wir bleiben trügerisch, wir bleiben misstrauisch und wir wissen, diese komischen Mayas, irgendwas führen die jetzt noch im Schilde und früher oder später wird irgendwas passieren. Und dann gibt's noch das böse Ende. Da erfährt dann die dritte Fraktion, dieser Purple Clan oder eben diese AI-Aliens, das Geheimnis des Indigo Child. Und es bekommt wieder so ein krasser Schneesturm. Fast die meisten Menschen werden ausgelöscht. So ein paar überleben noch irgendwo im Untergrund. Matrix, hello. Mhm. Die einzige Hoffnung, die noch bleibt, unser Lukas und die Carla, die werden ein Kind bekommen. Und dieses wird wahrscheinlich das nächste Indigo Child werden. Und damit leuchtet da noch so ein Quäntchen Hoffnung am Horizont. Aber das Spiel endet dann, weiter geht's da nicht.
Genau, und du hast mir eben noch erzählt, dass sich das aber wohl alles relativ spät herausstellt, welches Ende man bekommt, im letzten Kapitel irgendwie nur. Also das ganze Spiel über haben wir eine große Entscheidungsfreiheit und können verschiedene Stränge in verschiedene Richtungen entwickeln, aber auf das Ende nimmt das dann wiederum keinen Einfluss, sagst du?
Also das ist so, ganz am Ende haben wir dieses Indigo-Child, dieses Mädchen und fahren mit ihr zu so einem Hangar-Militärbasis irgendwie. Aus irgendeinem Grund müssen wir die da hinbringen. Da ist schon so ein komisches Portal irgendwie offen im Boden. Und da drin treffen wir auf beide böse Fraktionen, also diesen AI Purple Clan und das Maya Oracle. Und dann müssen wir da in Dragon Ball Fashion gegen die kämpfen, hintereinander. Und je nachdem, gegen wen wir verlieren oder wenn wir halt alles gewinnen, bekommen wir ein anderes Ende. Die eigenen Aktionen, die dann das Ende bestimmen, finden alle ganz am Ende eigentlich im letzten Kampf statt. Wenn man also die anderen Enden noch sehen will, muss man eigentlich nur den ganz letzten Teil nochmal spielen. Und alles, was zuvor passiert ist, hat dann keinen Einfluss auf das Ende, das man bekommt.
Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen enttäuschend, aber andererseits wusste ich das damals erstens noch nicht und zweitens würde man heute in Zeiten von YouTube wahrscheinlich die anderen Enden sowieso dann im Internet nachschauen.
Ja, das würde so gehen, ja.
Ich würde dem Spiel das jetzt nicht schwer vorwerfen wollen.
Ich fand noch eine coole Idee, dass die Game Over, die man doch noch sehen kann, auch in die Story eingeflochten werden als eine Art Ende. Also wenn ich ein Game Over erlebe, dann heißt es halt, oh ja, jetzt haben sie mich hier geschnappt und so endete meine Geschichte.
Ach stimmt, dann gibt es so einen typischen Film-Noir-Monolog noch, so von wegen... Leider bin ich in einer Gefängniszelle verhungert oder erfroren, als der Winter schlimmer wurde oder sowas, sowas ganz Schreckliches dann immer.
Also eigentlich gibt's also ganz viele Enden, wobei wir die normalen Game-Over-Enden jetzt natürlich nicht zu den dreien zählen, klar.
Ja, aber du sagtest schon, man muss in Dragon Ball-Manier diese zwei Fraktionen dann am Ende besiegen. Das darf man sich jetzt natürlich bei so einem Third-Person-Cineastic-Story-Spiel nicht allzu spektakulär vorstellen. Also weder drücken wir irgendwelche Tekken-Kombos, noch ballern wir da groß rum. Da könnte man sich ja 2009 auch vorstellen. Nee, irgendwie läuft das alles, um jetzt in das Gameplay überzuleiten, auf Quicktime-Events und Buttons im richtigen Moment drücken hinaus, ne?
Ja, ich würde vorschlagen, hier wechseln wir jetzt wieder ins Gameplay rüber. Das heißt genau. Vor allen Dingen aus dem Spoiler-Kapitel raus. Jetzt müssen wir uns einfach dran erinnern, dass wir ab jetzt nicht mehr sagen dürfen, was wir vorhin schon erzählt haben, weil jetzt sind wir ja wieder spoilerfrei. Wir haben es jetzt schon angesprochen, Gameplay. Am einen oder anderen Ort schon kurz angeschnitten. Quicktime-Events ist so das große zentrale Ding in diesem Gameplay.
Also jeder Konflikt wird im Prinzip über diese Quicktime-Events gelöst.
Ja.
Und je nachdem, wie gut man drückt, kommt man zum Beispiel dann... Ja, was nehmen wir für ein Beispiel? Also, wenn du dich mit irgendwem prügelst, dann kommt es auf die Quicktime-Events in dem Spiel an, ob du den Schlägen ausweichst und ob du sie blockst oder ob du sie eben voll auf die 12 kriegst. Und das kann dann auch zu Game-Overs führen.
Du hast manchmal eine Art Lebenspunkte. Also, das heißt, du darfst, ich weiß nicht, 5-mal scheitern. Und wenn du halt dann auf 0 bist, dann hast du halt verloren.
Genau.
Dann kommt ein Game-Over und du spielst die Szene dann halt nochmal. Übrigens, offiziell wird das Ganze dann Interactive Drama Action Adventure genannt.
Wirklich offiziell oder nennen die das so?
Das habe ich irgendwie so gelesen, als ich das mal rausgesucht habe, wie man das nennen will.
Ah, okay.
Die Wikipedia nennt das so.
Na, dann muss es stimmen.
Ja. Natürlich können wir zwischendurch auch rumlaufen. Wir werden auch einige Dialoge führen und da kann man verschiedene Antworten wählen oder verschiedene Dinge fragen, so rum vielleicht. Was auch ist beim Rumlaufen, die Aktionen, die man dann so ausführen kann, werden mehr oder weniger gut in dem widerspiegelt, was man dann drücken muss. Also man muss nicht einfach nur hier X ist einfach für alles aufmachen oder alles aufnehmen, sondern man muss manchmal auch noch so mit dem Stick hochfahren oder irgendwie sowas. Es wird also versucht, die Steuerung so ein bisschen interaktiver zu machen.
Ja, vor allem eben auch mit der Bewegung, die man wirklich irgendwie ausführen müsste. Also ein berühmtes Beispiel dafür ist, wenn er über einen Zaun klettern soll, der Hauptcharakter, dann drückst du eben den Stick, entweder links oder rechts, je nachdem mit welchem Arm du anfangen willst, erst nach oben, dann streckt er einen Arm aus. Und dann ziehst du den wirklich in so eine Halbkreisbewegung runter, so wie man sich selbst an diesem Zaun hochziehen würde. Und dann eben das Ganze mit dem anderen Arm, um das Ganze irgendwie wirklich mechanisch auch nochmal darzustellen. Und auch wenn man die Luft anhält, dann muss man hinten die vier Schultertasten gleichzeitig drücken und muss sich dann wirklich irgendwie anstrengen. Also es ist schon teilweise ganz cool umgesetzt. Und das treffen wir ja dann auch im späteren Verlauf von Quantic Dreams Spielen immer wieder mal an, vor allem bei Heavy Rain dann auch wieder.
Das ist natürlich alles sehr locker, sehr einfach. Da läuft man locker durch, da muss man sich nicht wirklich anstrengen. Einzig schwierig sind möglicherweise ab und zu mal die ganzen Quicktime-Events-Sequenzen. Also irgendwie ein Kampf oder mal Eiskunstlaufen oder so. Da kann es dann schon sein, dass man lang hintereinander sich konzentrieren muss. Aber das war es dann eigentlich auch.
Schade finde ich daran vor allem, dass du während den Quicktime-Events so viel Zeug hast, was auf dem Bildschirm passiert, dass du dich auf alles konzentrieren willst, aber nicht darauf, dass die nächste Tasteneinblendung kommt, speziell in den späteren, mystischeren Abschnitten.
Ja.
Naja.
Was wir auch schon angesprochen haben, finde ich eigentlich eine gute Idee. Wir spielen verschiedene Charaktere, so ungefähr 3, meine ich. Teilweise kommt man auch an einen Punkt, wo man sich dann entscheiden soll, ja, mit wem spielst du jetzt weiter? Das schließt sich dann aber nicht so aus, sondern du spielst dann einfach zuerst den und dann kommst du wieder ins gleiche Menü und dann bleiben noch die anderen 2. Also du musst wie jede Sequenz dann spielen.
Genau, du bestimmst dann eben nur die Reihenfolge deiner Episoden, was dann wohl auch wieder so ein bisschen an Filme oder Fernsehen erinnern soll. Wo man diese Anlehnungen dann stärker wiederum trifft, ist in den Dialogen. Also da findest du dann wirklich Kameraeinstellungen, die speziell zu dem Zeitpunkt immer noch relativ untypisch in Videospielen waren. Also du hast dann ganz klassisch die Over-the-Shoulder-Shots, aber du hast eben auch mal so eine Kamerafahrt zwischendurch oder wenn der Charakter abschweift, dann fährt die Kamera ein bisschen mit in dem Moment. Du hast verschiedene Schnitte tatsächlich. Du hast teilweise diesen gerade zu dem Zeitpunkt doch recht beliebten Effekt, den man aus der Serie 24 kennt, wo so mehrere Story-Abschnitte gleichzeitig auf deinem Bildschirm passieren und das ein bisschen ansortiert ist wie Comic-Panels. Also da wurde wirklich schon sehr viel Fokus drauf gelegt, das so cineastisch wie möglich rüberzubringen. Und das ist für 2005 auch echt gut gelungen, finde ich.
Ja, war da halt noch recht neu und entsprechend sollte man da gewisse Schwächen dem Spiel wahrscheinlich dann nachsehen.
Genau. Aber du bist eben schon auf einen wichtigen Punkt eingegangen. Und das ist die Entscheidungsfreiheit, die dem Spiel immer nachgesagt wurde und die auch heute noch immer in einem Atemzug genannt wird. Wir haben im Spoiler-Part jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, aber wir wollen hier natürlich auch nochmal drauf eingehen, wie stark kann ich denn nun wirklich Einfluss auf die Geschichte nehmen?
Vielleicht gerade ein Beispiel vom Anfang des Spiels. Wenn wir unseren Mord da vertuschen, können wir mehr oder weniger unternehmen. Wir können da irgendwie noch putzen, irgendwas verstecken oder so. Wie soll ich sagen? Wenn man das mehrfach spielt oder gerade weil man dann noch die andere Seite spielt, ist es halt so, dass die Entscheidungen und auch in den Dialogen halt wahrscheinlich relativ wenig Einfluss haben. Ich glaube, das müssen wir hier jetzt einfach mal sagen. Es wird da einiges einfach vorgetäuscht.
Das definitiv, das ist mir auch so vorgekommen. Ich habe es jetzt, wie gesagt, 1,5 Mal durchgespielt und nochmal bei einem Kumpel zugeschaut, als er es gespielt hat. Aber wie stark da wirklich irgendwelche wichtigen Elemente verändert werden, da würde ich auch sagen, das ist eher minimal.
Ja, und sonst hört dann mal noch den Spoiler-Teil, das Spoiler-Kapitel, wenn ihr da dann noch mehr wissen wollt. Aber die Spiele, all die Quantik-Spiele, die neueren, die leiden ein bisschen unter diesem Problem. Bei Beyond Two Souls wird es langsam ein bisschen besser. Ich erhoffe mir, dass jetzt bei Detroit Become Human das endlich mal so sein wird, wie sie es uns seit 2005 versprochen haben. Ich weiß es noch nicht, ich werde es dann sehen. Das werde ich sicher dann spielen, wenn es dann rauskommt im März.
Ja, einerseits kann man nicht viel verändern, aber andererseits sind dann doch wieder immer mal wieder so Kleinigkeiten eingestreut. Also zum Beispiel kannst du dann schon, wenn du Besuch kriegst, verhindern, dass in deiner Wohnung Hinweise rumliegen. Also da gibt's ein Kapitel, wo du in deiner eigenen Wohnung bist. Und wo du dann natürlich irgendwie deine Hände wäscht, weil die sind noch von dem Mord blutig und was. Und wenn du es geschickt anstellst, dann kann der Besuch, der dich dann irgendwann überrascht, keinerlei Indizien darauf feststellen, dass du irgendwie unnormal unterwegs bist, sag ich mal.
Ja, das stimmt. Das scheint auch cool, wenn es dann wirklich Einfluss hätte, weil ja, merkt der Besuch jetzt das oder merkt er das nicht? Wenn sich dann die Folgen daraus nicht unterscheiden, dann war das halt alles für die Katz.
Ja, vor allem ist eben das Problem oder vielleicht eben auch der Segen daran, dass du als Spieler gar nicht merkst, wie sich das Ganze jetzt unterscheidet und ob das Einfluss nimmt. Das war eben noch lange Zeit, bevor Telltale dann irgendwann damit anfing, oben einzublenden, dieser Charakter wird sich daran erinnern oder so und so hat sich das gerade auf deine Beziehung zu dem Charakter ausgewirkt oder wie auch immer.
Ich glaube, das Spiel ist einfach auch nicht dafür ausgelegt, dass man es dann mehrfach spielt.
Nee,
da
das
darf
denke
man
ich auch
nicht pausieren und zurück und nochmal spielen oder so. Nee, das soll man einfach in einem Durchgang durchspielen und die Story ist dann halt so, wie sie ist.
Was ich halt dann noch ganz lustig finde, ist, dass wirklich viele Kleinigkeiten noch versteckt sind. Also, dass man sich hinsetzen kann in seiner Wohnung und Gitarre spielen und da kommt dann noch ein Minigame. Oder dass du da, glaube ich, einen Boxsack hängen hast. Oder war das im Fitnessstudio mit der Kollegin, dass man da noch irgendwie in den Sparring ringen kann und was. Oder wenn du dann eben ja, so doof bist und dir eine Flasche Wein in deiner Wohnung reinziehst und dann Schmerzmittel nimmst und dich dann ins Bett legst, dann stirbt der Charakter, dann steht da wirklich Game Over.
Ja, also, stimmt.
Solche Kleinigkeiten finde ich dann eben ganz cool, die ja nun wirklich nicht ins Spiel rein müssten. Oder du kannst die Stereoanlage in deiner Wohnung aufdrehen und da ist von einer so einer Indie-Band liegt da, glaube ich, ein Album drin, die es auch wirklich
Theory
gibt.
Of a Dead Man, ja. Ja, Musik muss ich dann nachher auch noch kurz ansprechen. Ja, ich glaube, Minispiele, Eislaufen gibt es, glaube ich, noch. Man kann zwischendrin mal einfach ein bisschen mit einem Jojo spielen. Ich glaube, ein Basketballspiel kann man auch noch mal. Eine hübsche Abwechslung, ja, ganz okay. Eigentlich noch lustig, weil man es halt nicht so erwartet, dass das geht. Und dann geht's dann halt.
Und es gibt eben auch dem Ganzen irgendwie dann doch wieder einen realistischen Anstrich, weil wir eben nicht der Superheld sind, der jetzt Gegner um Gegner vermopst oder einfach nur noch das Rätsel lösen will, sondern weil es dem Ganzen eine Menschlichkeit verpasst.
Ja, wobei Superheld,
später vielleicht.
Ich will jetzt hier in diesem Punkt noch nicht zu viel dazu sagen, aber das kann dann auch schon komische Formen annehmen. Ich sag mal so viel dazu. Was hingegen dann wieder etwas realismusfremd ist und eigentlich ganz klassisch Spiel, also so systematisch entsprechend gar nicht so richtig in Fahrenheit reinpasst, sind so diese versteckten Bonuspunkte. Also klassische Sammelgegenstände, eigentlich eine Art Sammelwährung. Mit der Währung kann man sich dann im Menü Bonusdinge freischalten. Also zum Beispiel irgendwelche Sequenzen, dass man, und ich glaube, die Sequenzen, die werden sowieso freigeschaltet. Man kann sich dann irgendwie Songs oder irgend sowas freischalten im Menü mit dem gesammelten Geld.
Concept Art und 3D-Models und sowas.
Ja. Eigentlich ganz nett, aber passt halt nicht so richtig ins Spiel. Vor allen Dingen nicht in ein Spiel, das wie ein Film sein will.
Ist, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, ganz, ganz stark verwurzelt mit einer Mechanik, die für mich auch überhaupt keinen Unterschied gemacht hat. Und zwar die emotionale Stabilität unseres Charakters, die in einer 0-100%-Leiste unten angezeigt wird. Und zum Beispiel einfach mal sich unter die Dusche stellen, regeneriert dann irgendwie so emotionale Zufriedenheit. Und in ein Verhör geschickt werden, ruiniert das Ganze natürlich. Das hätte man bestimmt cool umsetzen können, aber mir persönlich ist das gar nicht aufgefallen. Also ich wüsste nicht, ob sich mein gespielter Charakter jetzt mit 100% emotionaler Stabilität anders verhalten hat, als wäre er ein 0% Nervenbündel. Da habe ich wirklich nichts gemerkt irgendwie. Gerade in den Dialogen dann auch nicht, wo ich gedacht hätte, okay, das eine Mal überspielt er es vielleicht und macht einen irgendwie auf aufgesetztes Gesicht und das andere Mal zappelt er und nee, da merkt man, also ich habe es nicht gemerkt.
Das war wahrscheinlich eine vergebene Chance. Ich glaube, darauf haben sie es auch nicht angelegt. Ich habe das dann mehr so verstanden wie eine Art zweite Lebenspunkteanzeige und du musstest, glaube ich, einfach verhindern, dass du da auf Null fällst.
Ja, das kann natürlich sein, ja.
Weil wenn du da auf Null fällst, ich weiß gar nicht, was dann passiert, dann verfällt der Charakter in der Depression und dann ist irgendwie Game Over oder so, ich weiß es nicht.
Aha, okay, das ist dann wohl wirklich einfach nicht passiert, aber ich habe auch sehr, sehr viel erforscht. Wenn man das macht, also fast alles gibt einem Bonus auf diese geistige Gesundheit und nur wenige Sachen ziehen wirklich was ab. Also dementsprechend habe ich wahrscheinlich dadurch, dass ich viel neben dem eigentlichen Weg rumprobiert und rumgeforscht habe, immer genug Pluspunkte gesammelt in dem Moment.
Ja, ich glaube, meistens gibt es schon Plus. Es gibt da so ein paar Dinge, wenn man zum Beispiel dann am Anfang, wenn man als Polizeiduo da ins Café reinkommt und wenn man dann mit ihm, mit dem Tyler in dem Klo, also in der Crime Scene, da aufs Klo geht und da dann reinpinkelt, dann gibt es, glaube ich, gleich minus 10 bei ihr oder so.
Ja, aber wer macht denn sowas auch?
Ja, so solche Dinge halt. Eigentlich auch mega Stereotypen kommen da vor. Der Schwarze, der heißt natürlich Tyler und der spielt natürlich Basketball und der hört natürlich so irgendwie die typische Musik und wenn der dann kommt, dann spielt er auch so halt so seinen cooler Boogie-Sound und so.
Ja, das ist recht stereotypisch, das stimmt natürlich schon. Da wird halt mit Bildern gespielt, vielleicht aber auch ganz beabsichtigt, denn wir erinnern uns, wieder einmal soll das Ganze dem Film ähneln und natürlich haben wir die taffe Kommissarin und den coolen schwarzen Cop, der ihr aushilft. Dann haben wir natürlich unseren weißen Mid-30er Standard-Dude, der in dieses Geschehen verwickelt wird. Und der hat einen Bruder, der ist dann ganz typisch Pastor oder Priester, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann treffen wir noch die alte, runzlige, verschobene Dame, die sich mit okkultem Wissen auskennt und natürlich irgendwie so einen Raben da rumfliegen hat in der Wohnung. Es wird schon ein Klischee an das nächste gereiht, aber die werden halt auch alle gut inszeniert, sodass man es eigentlich nicht böse nehmen kann.
Ja, und wenn es in Matrix schon cool war, dann darf man es da ja auch nochmal bringen.
Ja gut, die Hacking-Passage lassen wir mal.
Ja, eine Frage, die wir hier sicher noch diskutieren sollen, ist die Kritik am Gameplay. Es gibt ja Leute, die sagen, das ist ja gar kein richtiges Spiel, das ist ja eigentlich ein Film, bei dem ich ab und zu mal eine Taste drücken soll und entsprechend ist das ein ziemlich doofes Spiel, weil wir wissen ja, Spiele, die definieren sich über Gameplay und wenn Gameplay nicht gut ist, ist das Spiel nicht gut. Wie ist da dein Standpunkt?
Ja, ich stehe so zwischen den Stühlen. Also ich verstehe auf jeden Fall, dass man das Gameplay angreift, weil das eben wirklich, wie ich schon eben erwähnt habe, vom eigentlichen Spiel ablenkt. Also wenn da gerade eine wahnsinnig cineastische Szene abläuft und ich schaue aber nur auf das untere Fünftel des Bildschirms und hoffe, dass ich gleich die richtige Taste angezeigt kriege, die ich dann schnell genug drücken kann, dann nimmt mich das eben völlig raus. Also da ist das Gameplay absolut nicht fördernd, sondern im Gegenteil, es macht für mich das Spiel eher kaputt.
Das verstehe ich. Ich glaube sogar, dass sie das selber erkannt haben, weil mit der Bonuswährung kann man sich ja dann die Szenen kaufen oder man kann sie sowieso anschauen gehen, wenn man sie gespielt hat, irgendwie so. Hm. Und dann kann man die Szenen einmal spielen und einmal ansehen. Das heißt, du kannst dir eigentlich den perfekten Durchlauf einer Szene dann nochmal ansehen, ohne die Buttons und ohne, dass du was drücken musst.
Ja, das ist halt für mich irgendwie
irgendwie voll die Notlösung.
Ja, das beißt sich total.
Aber ich verstehe natürlich absolut, was du meinst. Ich kann dir da schon beipflichten. Ich sag normalerweise auch, ein Spiel muss ein cooles Gameplay haben und ich verstehe auch, dass wenn man bei einem Spiel Gameplay rausnimmt, dann kann man auch eine Serie gucken oder einen Film gucken. Ich finde aber trotzdem, das darf man diesem Spiel hier nicht negativ anlasten, weil es genau schon sagt, was es eigentlich ist und du nicht überrascht sein darfst nachher. Ich meine schon im Menü. Es heißt nicht neues Spiel, sondern es heißt New Movie oder man startet einen neuen Film.
Genau, und da ist eben dann auch wieder diese Verwurzelung, dieses Verwachsenwollen mit dem Medium Film ganz stark zu finden. Und wenn man dann das Gesamtwerk als interaktiven Film eher betrachten möchte, dann bleibt eben wirklich nur noch die Kritik, wie ich gerade gesagt habe, dass man diese ätzenden Quicktime-Events die ganze Zeit drin hat. Man muss allerdings auch jetzt zur Verteidigung des Spiels sagen, das ist 2005 rausgekommen, da waren Quicktime-Events noch nicht so ausgelutscht, wie sie heute sind.
Das ist schon so. Also, wie gesagt, eigentlich darf ich das Spiel da nicht zu fest kritisieren, primär, weil es dir halt eben schon sagt, was du zu erwarten hast. Und wenn das dann auch kommt, dann finde ich es unfair, wenn man es genau dafür kritisiert.
Und auf der anderen Seite möchte ich eben dann auch loben noch, was es da wirklich macht mit seiner Entscheidungsfreiheit und vor allem mit der Freiheit der Charaktere, dass man eben, wenn man möchte, dann wirklich die Auszeit nehmen kann und erstmal da rumsteht und Jojo spielt und in Gedanken schwelgt und mit dem Charakter umherläuft, vielleicht erstmal entscheidet, okay, meine psychische Gesundheit ist jetzt gerade nicht so cool, ich setze mich jetzt erstmal hier hin und lese ein Buch oder was auch immer und sich da dann wirklich mit seinem Charakter beschäftigt und nicht nur von A nach B nach C nach D die Story durchrennt, sondern dann tatsächlich ja auch entscheiden kann, okay, spiele ich jetzt erst mit dem Charakter, spiele ich erst mit dem Charakter, welche Episode mache ich zuerst? Also auch wenn man dann am Ende, wenn man das ganze Spiel und vielleicht sogar den Quellcode analysiert, merkt, so viel mit Entscheidungsfreiheit, naja, am Ende läuft es doch irgendwie vielleicht so auf 2, 3, 4 verschiedene Sachen hinaus. Egal, wie sehr ich mich jetzt hier anstrenge, was anders zu machen. Aber das merkst du als Spieler eben nicht. Das merkst du erst dann, wenn du es zum 2., 3. Mal spielst oder wirklich analysierst.
Das hilft halt wirklich auch, dass man auch so belanglose Dinge tun kann. Mhm. Klar, in gewissen Situationen, wenn man vielleicht voll auf der Flucht ist oder im Stress ist, dann wäre es vielleicht blöd, wenn man noch mal kurz ein bisschen Gitarre spielt. Da bricht das dann so im Sinne einer ludonarrativen Dissonanz. Aber sonst finde ich das eigentlich ganz cool. Es ist einfach schon witzig, dass man einfach Dinge tun kann. Ist dann halt einfach lustig immerhin.
Ja, wie du es eben schon gesagt hast, also die ludonarrative Dissonanz, das Lieblingsfachwort der Presse im Moment, die kommt natürlich nur dann auf, wenn du es darauf anlegst. Also du hast eben schon das passende Beispiel erwähnt, was mir jetzt gar nicht eingefallen wäre. Du kannst mit dem Ermittler in der Crime Scene auf Klo gehen. Ja, gut, habe ich jetzt irgendwie dann nicht gemacht bei meinen Versuchen, es durchzuspielen. Da bin ich eben nicht drauf gekommen, aber du kannst es schon machen. Und in dem Moment, wo du sowas als Spieler probieren willst, da ist ja wahrscheinlich dann die ludonarrative Dissonanz sowieso vorprogrammiert. Also da ist ja die Immersion dann eh gebrochen, wenn du sagst, okay, ich will jetzt mit meinem Charakter mal ausprobieren, ob ich hier auch auf das Klo, wo gerade jemand gestorben ist, selber draufgehen kann.
Immerhin erlaubt mir das Spiel, da zu brechen. Das tun ja viele Spiele nicht.
Genau, also es eignet sich dann vielleicht beim 2. Mal durchspielen wirklich auch genau das auszuprobieren und zu schauen, wie weit lässt mich das Spiel gehen.
Ja.
Eben hin bis zu so einem Beispiel, ich trinke jetzt eine Flasche Schnaps und dann nehme ich die Schachtel Schlaftabletten oder Schmerzmittel oder was auch immer hier und dann lege ich mich ins Bett. Und ja, das Spiel reagiert drauf, das Spiel sagt, du bist tot.
Fahrenheit bzw. Indigo Prophecy wollte ja ein neues Genre etablieren. Nun, es war gewissermaßen ein neues Genre oder ist es bis heute noch, aber das mit dem Etablieren, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das geklappt hat. Ich habe das Gefühl, die eigenen geistigen Nachfolger, die haben da drauf aufgebaut, also Heavy Rain und Beyond Two Souls und wahrscheinlich jetzt auch wieder Detroit Become Human. Aber sonst hat das nicht so viel Einfluss gehabt auf die Spielwelt. Also die einzigen Beispiele, die mir jetzt gerade noch in den Sinn kommen, wären so diese Telltale-Spiele. Die sind da sehr nah dran.
Genau, und da eben vor allem dann erstmals das Lizenzspiel Jurassic Park von Telltale von 2009, was ja sehr, sehr Quicktime-Event-lastig war und sich dann auf der anderen Seite aber auch darauf bezieht, sehr, sehr filmische, cineastische Inszenierungen zu schaffen. Natürlich auch mit der Filmlizenz im Hintergrund noch mal passender. Und als drittes Paar Schuhe dann eben wirklich auch auf die Dialogoption und auf die Entscheidungsfreiheit einzugehen und da dann wirklich auch noch ein bisschen weitergeht, so wie wir das von Telltale heute gewohnt sind, bis zu der Entscheidung, welcher Charakter stirbt jetzt.
Übrigens zum Game of Thrones Telltale-Spiel gibt's auch einen Game Talk, beziehungsweise sogar mehrere zu den verschiedenen Episoden, teilweise noch zusammen mit den Jungs von Flip the Truck. Am besten guckst du mal gametalk.fm/gameofthrones23. Das ist dann über Episode 2 und 3, aber da sind auch die Links drin zu allen anderen Episoden, falls dich das noch weiter interessiert.
Dementsprechend kennst du dich wahrscheinlich mit den Telltale-Spielen sogar noch ein bisschen besser aus als ich. Findest du auch, dass man da so krass dann die Ursprünge drin erkennt? Oder würdest du eher sagen, Telltale hat da schon so seine eigene Würze mit in die Suppe geworfen?
Also, ich sag's mal so. Was gewisse Quicktime-Event-Abläufe betrifft, da sind sie sehr ähnlich, also zum Beispiel Kämpfe. Bei Dialogen geht Telltale ein bisschen weiter. Was dafür Telltale weniger macht, ist noch so Gameplay mit Rumlaufen.
Mhm.
In Fahrenheit können wir sehr viel rumlaufen und irgendwie Dinge noch andrücken und so. In den Telltale-Spielen habe ich das Gefühl, ist das Rumlaufen oft noch ein bisschen reduziert.
Ja, da gebe ich dir recht.
Aber ich sehe da schon sehr stark eine Verbindung, klar.
Mir kommt da gerade noch eine sehr gewagte These in den Kopf, die ich einfach mal in den Raum stellen möchte. Wenn wir jetzt sagen, was uns am Gameplay am meisten gestört hat, sind die Quicktime-Events und das daraus reduzieren, Dann haben wir ja fast einen Walking Simulator Adventure daraus gemacht.
Ja, jetzt könnte man ja sagen, ist, wie heißt das, Firewatch oder so, auch einfach nur eine weitergedachte, konsequentere Weiterentwicklung eines Fahrenheit.
Ja, könnte man drüber diskutieren. Müsste ich wahrscheinlich nochmal ein bisschen nachschauen, aber...
Also die Walking Simulator sind ja wirklich eigentlich nur eine konsequentere Version von dem, was hier Quantic Dream angefangen hat.
Ja, aber die definieren sich natürlich auch noch durch ein, zwei andere Sachen. Aber ich glaube, das geht jetzt zu weit.
Stattdessen vielleicht noch ganz kurz hier gegen Ende die Musik ansprechen. Die ist wirklich gut, sehr stimmig, sehr bedrückend, aber eigentlich viel cooler finde ich, dass der Soundtrack zum Spiel auch noch ganz gelungen ist. Man kann da Theory of a Dead Man hören. Die Band ist gar nicht so schlecht. Die gibt es sogar mehr oder weniger noch, habe ich rausgefunden. Ich hau dir eine Spotify-Playlist des Spiels mit Songs, die da drin vorkommen, in die Shownotes. gametalk.fm/Fahrenheit.
Ja, der Santa Monica-Track, der ist auch immer noch auf meinem iPod.
Ja, ich glaube, sonst müssen wir zur Musik gar nicht mehr so viel sagen. Die ist schon so ganz gelungen.
Genau, unterstreicht die Stimmung wie immer ganz gut.
Ja.
Tja, wollen wir es abrunden mit einem Fazit?
Ja, sehr gerne.
Würdest du sagen, dass Fahrenheit heute noch spielenswert ist? Vielleicht sogar ein Pflichttitel wegen der historischen Relevanz? Oder reicht es aus, dass man davon jetzt diesen Podcast gehört hat und sich vielleicht auf YouTube noch ein bisschen reinschaut?
Ja, die Frage selber spielen oder auf YouTube gucken ist ja nochmal eine ganz eine eigene bei diesem Genre. Darüber haben wir jetzt eben gleich noch gesprochen. Ich wäre sogar für selber spielen. Man hat etwa 8 Stunden, dann ist man da durch. Ich sag ja, es lohnt sich, das zu spielen. Pflichttitel, nicht unbedingt, so gut ist es dann vielleicht auch wieder nicht. Bisschen problematisch ist, dass es halt heute nicht mehr so toll aussieht. PlayStation 2 ist noch so aus einer Generation, die halt optisch nicht so schön gealtert ist. Wenn es mal gerade günstig zu haben ist, holt euch mal die Steam-Version. Wie gesagt, das ist heute wahrscheinlich die beste Version des Spiels. Und dann spielt das mal. Wenn ihr sonst eine Serie gucken würdet, also in einer Situation, in der ihr einfach nicht mehr so viel Energie habt, nach einem strengen Arbeitstag zum Beispiel, spielt das noch ein bisschen anstelle halt eines Spiels, das ihr euch jetzt wirklich sehr viel Skill abverlangt. Quasi als Kontrast zum Dark Souls könnt ihr zwischendurch mal das spielen, weil es eben halt noch eher was Seltenes ist, ist es halt eine gute Abwechslung mal zwischen den Spielen.
Ich würde dir so zu 80% zustimmen, würde ich sagen. Wenn ihr ein historisches Interesse an Videospielen habt, das kann man ja jetzt bei dem Alter wirklich schon fast sagen, dann schaut auf jeden Fall rein. Mehr als 10 Euro würde ich aber wahrscheinlich nicht ausgeben. Es ist eben wirklich so, wenn ihr Heavy Rain gespielt habt, dann habt ihr eigentlich auch Fahrenheit gesehen. Ansonsten holt es mal nach, nicht mehr als 10 Euro dafür ausgeben und dann einfach mal reinspielen. Einfach wirklich mal ein bisschen gucken, was lässt das Spiel schon zu, wo war es seiner Zeit voraus. Und vielleicht eben dann auch sehen, okay, die Quicktime-Events, da hat sich keiner einen Gefallen mitgetan. Und das sieht man dann in der Entwicklung dieses Genres, dieses sehr jungen Genres zu dem Zeitpunkt dann eben auch weiterhin. Ist schon ganz interessant, sich das mal nochmal reinzuziehen.
Ich werde natürlich alle heute noch erhältlichen Versionen in den Shownotes verlinken, also die ganzen Stores, dann könnt ihr da das anklicken und dann gucken, welche Version ihr dann vielleicht möchtet, wenn überhaupt. Die von mir empfohlene Steam-Version läuft übrigens auch auf Mac, kostet aktuell genau 10 Schweizer Franken. Das müssten dann knapp weniger in Euro sein, halte ich eigentlich für einen fairen Preis. Erwartet nicht zu hübsche Grafik, wie gesagt, das ist einfach ein bisschen hochskalierte PS2-Optik, aber geht schon ganz gut.
Ja, aber das passt ja dann zu meiner Empfehlung, also dafür kann man es auf jeden Fall mal mitnehmen. Und dann könnt ihr es durchspielen und uns darauf hinweisen, was wir alles schon vergessen haben. Jetzt, weil mein letztes Durchspielen liegt eben wirklich, das müsste so 2007, 2009 gewesen sein. Also ich rede jetzt auch fast 10 Jahre später darüber.
Ja, oder sonst wie immer bei Steam, haut's mal in die Wishlist und wenn es dann ein Sale gibt oder eine sonstige Aktion, dann könnt ihr es ja dann nochmal mitnehmen. Oder ihr findet noch eine alte Disc. Ja, geht natürlich auch. So, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns langsam hier aus dem 60. Game Talk. Dodo, vielen Dank, dass du einmal mehr hier dabei warst.
Sehr, sehr gerne.
Vielen Dank natürlich auch an dich da draußen, an die Zuhörerschaft hier fürs Reinhören. Würde mich sehr freuen, wenn du beim nächsten Game Talk auch wieder reinhörst. Bis dahin guck mal auf die Webseite gametalk.fm. Guck vielleicht auch mal in die sozialen Netzwerke, Twitter oder Facebook. Da ist der Game Talk natürlich auch vertreten, immer mal wieder mit Updates zu vergangenen besprochenen Themen, Service Announcements zum Game Talk selber und so weiter. Lohnt sich wirklich. Dann musst du natürlich auch den durchgespielt Podcast vom Dodo anhören. Klar, den solltest du mittlerweile kennen.
Ansonsten hätte ich jetzt glatt nochmal selbst Werbung gemacht.
Oder ich übernehme das gleich für dich, durchgespielt.net.
Durchgespielt.net.
Perfekt, hört da rein.
Würde mich freuen.
Dann wünsche ich wie immer viel Spaß beim Spielen. Wir hören uns. Tschüss.
Ciao.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.